Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Genaue Zahlen sind immer ein bisschen schwierig zu kriegen bei den sozialen Netzwerken, weil die Konzerne, die sie betreiben, die nicht rausgeben oder nicht nach Ländern aufschlüsseln und einzelne Untersuchungen sich methodisch unterscheiden. Aber grob gesagt ist es wie folgt. Facebook hat in Deutschland über 32 Millionen aktive Nutzer. Instagram hat ungefähr halb so viele. Das kann man wirklich nur seriös schätzen. Twitter allerdings hat nur 1,4 Millionen aktive Nutzer. Gerade mal 2,8 Millionen sind da angemeldet. Also nochmal die Verhältnisse. Über 32 Millionen bei Facebook, 1,4 bei Twitter. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt? Zahlen im Radio soll man ja eigentlich nicht machen. Ich erzähle Ihnen das, weil gerade Debatten bei Twitter oft große Wirkung haben. Des Öfteren ist es schon vorgekommen, dass infolge solcher Debatten Veranstaltungen abgesagt oder zumindest einzelne Teilnehmer vorher wieder ausgeladen wurden. Personen geraten unter großen Druck, wenn sie auf Twitter quasi angeklagt werden. Oder aber auch, es passiert auch, wenn sie selber mal irgendwas getwittert haben, was etwas merkwürdig ist und von anderen dann beobachtet wird. Woher kommt diese Twitter-Macht? Wir wollen das von Jan-Henrik Schmidt wissen. Er ist Senior Postdoc Digitale Interaktive Medien und Politische Kommunikation am Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Einfache Frage, auf die es wahrscheinlich keine einfache Antwort gibt. Wer genau führt denn die Debatten bei Twitter, die große Auswirkungen haben?
Das sind Personen, die oft auch Debatten in anderen publizistischen Medien führen, Journalistinnen und Journalisten, Politiker, vielleicht auch neue Multiplikatoren, nenne ich sie mal, also Personen aus der Netzszene, teilweise auch wissenschaftliche Expertinnen und Experten. Also das sind nicht die einzigen Nutzer von Twitter, aber befinden eben auf Twitter verhältnismäßig viele Personen, die auch sonst ja öffentliche Sprecher sind, aufgrund ihrer Rolle, ihrer Person, ihrer Expertise. Und die sind auf Twitter und verlängern dann, wenn man so möchte, Debatten, die auch ansonsten im öffentlichen Raum stattfinden, verlängern sie eben ins Digitale. Oder sie stoßen Debatten an, die dann wiederum von publizistischen Medien, wie zum Beispiel der Radiosendung gerade, dann aufgegriffen werden.
Aber wenn solche Sachen bei Twitter angestoßen werden, was führt eigentlich dazu? Was liefert auf den Anstoß für solche Debatten?
Oh, das können unterschiedliche Dinge sein. Das kann ein Ereignis sein, irgendwas passiert, also meinetwegen die US-Präsidentschaftswahl. Das kann eine Fernsehsendung sein, das kann eine persönliche Schilderung einer Person sein, der irgendwas durch den Kopf geht, ganz buchstäblich, oder die etwas erlebt hat. Das kann eine neue wissenschaftliche Studie sein. Also die Anlässe sind oft unterschiedlich. Die Aufgreifhürden sind auf Twitter ja auch deutlich niedriger, weil es in dem Sinne keine journalistischen Relevanzfaktoren gibt. Die gibt es auch, aber die sind nicht das entscheidende Kriterium. Auf Twitter kann ja jeder im Prinzip mit einem Tweet was anstoßen. Nicht jeder wird dann so eine Reichweite erzielen, aber wir finden auf Twitter eben diese Schneeballeffekte, die wir auch aus anderen digitalen Medien finden. Jemand äußert sich, dann äußern sich 3, 4 andere dazu, dann geht so eine Kaskade los von Anschlusskommunikation. Und wenn das Personen sind, die eine hohe Reichweite haben, weil sie Politikerin sind oder Journalist oder eine Celebrity, dann kann eben relativ schnell so ein Schneeballeffekt kommen, dass wir das Gefühl haben, wir haben aber eine richtig große Debatte.
Aber wovon hängt es dann genau ab, ob das Ganze dann rüberschwappt in andere soziale Medien und sogar die traditionellen Medien? Das passiert ja nicht immer und mir ist manchmal nicht klar, weil manchmal sind es auch so ganz merkwürdige Dinge, von denen vorher noch kein Mensch gehört hat, die dann bei Twitter verhandelt werden und irgendwann ist es im Feuilleton der FAZ. Wovon hängt das ab?
Ja, da spielen dann wiederum die journalistischen, ich habe es vorhin, glaube ich, Aufgreifkriterien genannt, also im wissenschaftlichen Bereich spricht man von Nachrichtenfaktoren. Also Journalismus arbeitet ja auch nach bestimmten Kriterien, um zu entscheiden, ist was relevant genug, um ins Blatt zu kommen, in die Sendung zu kommen, in den Tagesthemen behandelt zu werden. Und das sind ganz oft natürlich Themen, die zum Beispiel besonders spektakulär sind, die eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben, die einen besonderen Bezug zu Deutschland oder zu der Region, meinetwegen bei einer Tageszeitung haben. Wir haben es in den letzten Jahren, das fing schon deutlich vor Twitter an, haben wir gesehen, dass es dass eben auch sozusagen Netzdebatten diese Nachrichtenfaktoren erfüllen können, weil dann zum Beispiel Berichte kommen, die beschreiben, was da gerade im Netz passiert. Da ist also der Journalismus sozusagen der Beobachter von Debatten auf Twitter, jetzt in dem Beispiel, und versucht dann zu erläutern, also denjenigen, die nicht auf Twitter sind, das sind ja, wie Sie vorhin gesagt haben, die deutliche Mehrheit der deutschen Bevölkerung, denen versucht er dann zu erklären, was da gerade passiert. Also im Grunde ein bisschen auch das, was wir jetzt hier gerade machen.
Ein bisschen beißt sich ja die Katze in den Schwanz, weil Sie haben ja schon gesagt, das sind ja zum Teil auch Journalisten und Leute, die in Medien arbeiten, die das machen. Das heißt, es gibt auch Leute, die eigentlich jeden Tag eine Zeitung oder eine Internetseite füllen, dann twittern die was raus, dann wird darauf reagiert, dann füllen sie am Ende damit ihre eigene Internetseite. Das heißt, man kann ja damit auch inszenieren und Debatten auch absichtlich anstoßen. stoßen, damit man sie nachher dann woanders führen kann.
Ganz genau, das ist auch, wenn wir einen Blick kurz über Deutschland hinaus lenken, das ist zum Beispiel in den USA ja auch beobachtbar gewesen. Also Donald Trump hat Twitter ja unter anderem auch deswegen dazu genutzt, um im Prinzip ständig im Gespräch zu bleiben. Ständig, also Donald Trump war nicht mehr auf die journalistischen Medien angewiesen, sondern er hatte mit Twitter seine eigene persönliche Öffentlichkeit, in dem Fall natürlich mit der wirklich buchstäblich globalen Reichweite. Und dort konnte er alles, was ihm durch den Kopf ging, sozusagen ungefiltert raushauen. Und er wusste, jeder Tweet von ihm erzeugt eine Unmenge an Resonanz bei seinen Anhängerschaft, bei seinen Gegnern, aber auch in den Medien, die sich dann daran abarbeiten, also in den journalistischen Medien. Das ist, also man kann das, wenn man es ein bisschen zynisch beobachten will, kann man das sozusagen als, ja, letztlich als Gespräch mit sich selbst, also die Medien sprechen mit sich selbst oder die Öffentlichkeit spricht mit sich selbst, bezeichnen, also ohne direkten Bezug zu einem in Anführungsstrichen echten Ereignis. Andererseits ist das auch was wir auch vor Twitter schon beobachten konnten, dass Öffentlichkeit selbstreferenziell ist. Es gibt diesen schönen Ausspruch, kann ich gar nicht auf eine Person zurückführen, dass in den Medien das Selbstgespräch der Gesellschaft stattfindet. Also die Gesellschaft sich selber, sozusagen mit sich selber spricht. Und das sehen wir hier auf Twitter. Ja, sozusagen nochmal eine Stufe weitergedreht und natürlich in einer ganz anderen Geschwindigkeit, teilweise mit einer ganz anderen Vehemenz, weil das eben so eine dynamische Kommunikation ist.
Aber wenn Sie dieses Zitat jetzt gerade gebracht haben, von wem auch immer, mit Selbstgespräch, ich würde sagen, bei Twitter ist es ja dann teilweise eher das Selbstgeschrei, weil es muss ja alles sehr kurz sein, sehr prägnant und es ist auch nicht immer sachlich, ne? Auch bei den Profis nicht.
Ja, das ist richtig. Das ist, da ist Twitter tatsächlich auch nochmal, sozusagen nochmal extremer als andere soziale Medien, als andere Plattformen, wo letztlich auch tatsächlich mehr Platz und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit ist, um zumindest ansatzweise etwas ausführlicher zu kommunizieren. Bei Twitter hat man eben diese Platzbeschränkung, die ist ja inzwischen, sind es nicht mehr 140, sondern 280 Zeichen, was trotzdem immer noch sehr wenig ist. Und Twitter als sozusagen als kommunikativer Raum belohnt eben das Zugespitzte, das Pointierte, manchmal auch das Krawallige, weil das eben Anschlusskommunikation erzeugt. Also dann reagieren Leute darauf. Man kann Leute triggern, wie es dann auch auf Twitter heißt, indem man einfach provokant was sozusagen in den Raum stellt. Kann man antizipieren, dass dann die üblichen Verdächtigen auch darauf anspringen, sozusagen die Gegenseite. Und dadurch kommt es zu einer Kommunikationsdynamik, die manchmal auch tatsächlich, manchmal ist sie unerträglich, manchmal ist sie auf eine Art nervig, weil erwartbar und vorhersagbar. Es gibt aber auch natürlich Ecken auf Twitter, wo es zivilisiert zugeht und wo auch tatsächlich verständigungsorientierte Debatten stattfinden. Die muss man halt finden.
Da nehme ich mal an, sind Sie unterwegs, weil das unterscheidet uns beide.
Ich
bin großer Digitalo und war es irgendwann leid und Sie nicht, aber es gibt die richtigen Ecken. Damit verteidige ich immer Facebook. Also man kann stundenlang bei Facebook unterwegs sein, ohne Blödsinn zu lesen. Es ist aber schwierig. Ja. Und das gilt, glaube ich, für alle sozialen Netzwerke. Jan-Henrik Schmidt war das vom Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut, über Twitter-Debatten, die oft, nicht annähernd immer, aber oft Wirkung weit über Twitter hinaus entfalten. Herr Schmidt, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel gelassenen Spaß in allen sozialen Netzwerken, wo Sie sich rumtreiben.
Sehr gerne, danke.